durch das dunkle Köln 1929. Der Zigarettenjunge, der mit seiner schwarzen Haarwelle und dem bleich gepuderten Gesicht wie eine Spanierin aussieht, gleitet, eine Hand graziös auf die Hüfte gestützt, mit der anderen das Tablett hoch über den Kopf balancierend, mit langwiegenden Tanzschritten durch die Menge der aneinander geschmiegten Jünglinge. Vieles, das meiste hier ist unecht, verlogen, schleimig, aber manches ist erschreckend echt, beinahe rührend. Da sind zwei Männer, bürgerlich solid gekleidet, in den besten Jahren, wie man sagt, und mit richtigen Schnurrbärten. Sie könnten kaufmännische Angestellte sein oder kleine Buchhalter. Sie tanzen jeden Tag miteinander, gehen hin und wieder tief ins Knie, in einem stillschweigenden Kontakt, und dabei bekommen ihre harten, gleichgültigen Züge einen Ausdruck beruhigter Heiterkeit. Zu denken, dass das nun wirklich keine Maskerade ist, kein der Zufälligkeit verdanktes Vergnügen, sondern eine Notwendigkeit, eine Erfüllung, dass das auch am Tage existiert, auftaucht zwischen Kontokorrenten und Zollerklärungen und wieder verborgen und vertröstet werden muss, bis zu Glanz und Seligkeit des ersehnten Abends. Zitat aus der Rheinischen Zeitung vom 15. Mai 1925. Wie sie leben. An einem regennassen Abend wandern wir der südlichen Altstadt zu, wo man an verschiedenen Tagen der Woche in einem gewöhnlichen Gasthaus die männlichen und weiblichen Konträrsexuellen als geschlossene Gesellschaft zusammenkommt. Der Eintritt in diese Vereinigung wird uns nicht schwer gemacht, man hat nichts zu verbergen. Langsam nur kommen die Gäste, nichts Sonderliches ist an ihnen zu sehen. Gewiss, sie schauen sehr gepflegt aus, manche sogar etwas überzivilisiert, andere wieder stark affektiert, oft sogar affig. Sie benutzen beispielsweise Schminke und Puderstift wie ein Weib. Im Übrigen aber haben sie höchst gleichgültige und langweilige Gesichter. Noch kann man sich eines leisen Gefühls des inneren Protestes nicht erwehren, aber das geht vorüber. Man hat als Chronist die Pflicht, alles zu objektivieren, auch diese Erscheinung, die wirklich nicht zum Lachen ist, sondern eine ungeheure Tragödie darstellt, da hier so und so viele Männer barbarischen Strafbestimmungen ausgesetzt sind, weil sie ein anders geartetes Sexualleben haben. Ist in diesen Kreisen die Kraft, die andere Menschen zum Weibe drängt, verbraucht, erloschen und ist an ihrer Stelle der Konträrsexualismus getreten? Was weiß man? Die Ursachen der Homosexualität sind immer sehr schwer festzustellen. Tilla. Tilla ist ein Mann von 40 Jahren, der als Transvestit auftritt und derbe Couplets vorträgt. Kniefreier Rock, tiefes Dekolleté, Seidenstrümpfe und Halbschuhe. Seine Gesänge und Rezitationen erwecken allgemeinen Beifall. Es ist unverkennbar, dass sich hinter dieser Maske ein Mann verbirgt. Schonungslos, zarten Ohren oft etwas peinlich, enthüllt der Homosexuelle seine Verhältnisse. Wir haben bei ihm einen typischen Fall von ausgesprochenem Widerwillen gegenüber dem Weibe. Sein Leben ist recht armselig. Er nennt sich Schauspieler, der jetzt sein Brot durch Vorträge in diesen Kreisen hauptsächlich, aber auch in anderen Gesellschaften verdienen muss. Der Liebe zu einem anderen Mann ist er immer zugänglich. Tribaden. Gegen 10 Uhr geht plötzlich die Saaltür auf. Drei elegante Damen im Smoking-Kostüm betreten den Raum. Eine von ihnen trägt ein Monokel. Der Haarschnitt ist der Herrenfrisur nachgebildet. Es handelt sich bei diesen Frauen wieder um Lesbierinnen, die ihre gleichgeschlechtliche Befriedigung nur im Verkehr mit Frauen finden können. Die drei Weiber sehen fabelhaft aus. Ihr Tanz ist sehr elegant und sehr diskret. Hier und da grüßen sie sich mit einem jüngeren Gast. Und warum sollte man sich auch nicht grüßen? Umso mehr, als sie doch alle das gleiche Schicksal verbindet. Unheimlich viele Zigaretten rauchen die drei Mädels. Ihre Art, den Mann in allen seinen Gewohnheiten zu kopieren, ist bewundernswert.
Was gab es für unterschiedliche Ausdrucksweisen von Homosexualität in der Weimarer Republik?
Ja, ich habe ja mehrere Jahre im Zentrum Schwule Geschichte gearbeitet. Da haben wir mal eine eigene Broschüre gemacht über die Weimarer Republik. Und zur Weimarer Republik, zumindest für Köln, kann man sagen, dass es schon viele Lokale gab. Also für Köln haben wir 13 Lokale ausfindig gemacht. Es gab so etwas wie eine Klappensexualität. Es gab zwei Vereine, ab und zu mal eine Party. Und was die Zeitschriften angeht, zumindest ein, zwei Kneipen, wo Zeitschriften auch zur Verfügung standen. Also in der wilhelminischen Zeit gab es ja leider nur 3-4 Publikationen und das ist in der Weimarer Republik schon sehr angestiegen. Das heißt, wir haben es hier mit ungefähr 20 homosexuellen Zeitschriften zu tun. Bei 20 muss man ein bisschen aufpassen, weil durch die Zensur haben sich einige schwulen Zeitschriften auch umbenannt. Also zum Beispiel die Freundschaft hieß hinterher der Freund oder die Freundin hieß ledige Frauen. Aber trotzdem bleiben eigentlich noch sehr, sehr viele Zeitschriften übrig, die sehr, sehr populär waren, die in Berlin auch am Kiosk gehandelt werden konnten. Darunter auch eigene Lesbenzeitschriften wie Frauenliebe, die sich in Garçon umbenennen musste, oder zum Beispiel das dritte Geschlecht nur über Transsexualität. Also die Vielfalt und das Populäre ist schon sehr beachtlich für die Weimarer Republik. Wenn es darum ging, wie man sich so einen Abend in einer schwulen Kneipe vorstellen kann in der Weimarer Republik, muss man sich zum einen vorstellen, dass die Leute anders gekleidet sind wie heute, dass es Tische und Stühle gab, dass natürlich auch dass zum Beispiel irgendwie Zigaretten einzeln verkauft worden sind, dass alles natürlich sehr, sehr brav und anständiger war. Und was man auch, also es ist zwar nicht für Köln überliefert, aber zumindest für die wilhelminische Zeit ist zum Beispiel überliefert, dass die grüne Nelke ein schwules Erkennungszeichen war. Oscar Wilde, der irische Schriftsteller, der ist ja 1895 wegen Homosexualität verurteilt worden. Und zu Zeiten seiner größten Erfolge hat er eine grüne Nelke immer getragen auf der Bühne. Und als er dann verurteilt worden ist, trugen das dann auch Schwule als Erkennungszeichen für andere Schwule. Das war sogar so bekannt, seine Marotte, dass ein Film von 1960 der Mann mit der grünen Nelke nach Oscar Wilde benannt worden ist. 1997 ist zum Beispiel der Film Oscar Wilde erschienen mit dem britischen Schauspieler Stephen Fry und der hat dann halt nicht nur in diesem Film eine grüne Nelke getragen, sondern auch als er 2015 seinen Lebenspartner geheiratet hat. Und das ist schon schön, wenn man dann sieht, dass ein schwules Erkennungszeichen, was mehr als 100 Jahre alt ist, irgendwie noch ein bisschen in der schwulen Szene weiterlebt.
Welche unterschiedlichen Richtungen gab es denn innerhalb der schwulen Bewegung?
Also zunächst einmal gab es vor allem für die wilhelminische Zeit zwei Richtungen. Das ist einmal um Magnus Hirschfeld herum. Das heißt, er hat ja das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen gemacht. Daneben gab es Adolf Brandt und die Gemeinschaft der Eigenen. Und das waren eigentlich in der wilhelminischen Zeit zwei Richtungen, die nur schwer miteinander zu verbinden sind. Das heißt, Magnus Hirschfeld war eher der medizinische Wissenschaftler, der Akzeptanz über die Wissenschaft erreichen wollte. Adolf Brandt war eher der Künstler, der Literat, der über die Kunst versucht hatte, Akzeptanz zu erreichen, da aber nicht politisch so sensibel agiert hat wie Magnus Hirschfeld. Und in der Weimarer Republik kommt dann noch Friedrich Ratzeweit dazu, der in erster Linie ein Verleger war, der aber auch über den Bund für Menschenrechte sehr engagiert war und der dann halt auch die Zeitschriften benutzt hat, quasi um seinen Bund für Menschenrechte voranzutreiben.
Das Lila Lied.
Ja, etwas ganz Besonderes in der Weimarer Republik ist, glaube ich, das Lila Lied. Lila Lied wurde 1920 komponiert und das ist im Prinzip wirklich die erste schwule Hymne. Also es ist jetzt nicht das erste Lied, in dem Homosexualität vorkommt, das ist schon 1908 passiert, aber da hat man über Schwule gesungen und das war jetzt das erste Lied von Schwulen, die auch schwules Selbstverständnis zum Ausdruck bringt und was auch wirklich so eine ganz tolle politische Kampfansage ist. Also es gibt dann so schöne Zeilen wie: Denn bald gibt acht, wird über Nacht auch unsere Sonne scheinen. Dann haben wir das gleiche Recht erstritten. Wir leiden nicht mehr, sondern sind gelitten. Also was plötzlich, und das ist natürlich auch im Zusammenhang mit der Weimarer Republik zu sehen, da weht jetzt ein ganz anderer Geist, ein Geist, der wirklich auch nach schwuler Emanzipation schreit. Was ich beim Lila Lied halt sehr spannend finde, ist, wieso sich Lila in der Weimarer Republik als eine schwule Signalfarbe etablieren konnte. Jeder kennt aus den 70er und 80er Jahren die Farbe Rosa als schwulenpolitische Signalfarbe und das war das Lila in den 20ern. Und es gibt so eine Untersuchung, die eine Erklärungsmöglichkeit dafür bietet. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür ist, dass Lila ein Farbzwischenton ist. Also es gibt ja das Rot, was mit männlich assoziiert wird. Es gibt das Blau, was mit weiblich assoziiert wird. Und dieses Lila ist ein farblicher Zwischenton, genauso wie Schwule und Lesben als sexuelle Zwischenstufen galten, gilt nun Lila als farbensinnbildlicher Zwischenton. Also das heißt auch hier kein Zufall, dass sich jetzt dieser Farbton wie Lila oder im Amerikanischen haben wir auch oft das Flieder und das Violett, was ja sehr, sehr ähnlich ist, und das bis in die 70er Jahre hinein sich noch als schwule Signalfarbe etablieren konnte. Einige kennen ja auch den Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Und wenn man sich diese Schlussszene anguckt, also einige Schwule sitzen zusammen nackt und diskutieren über antikapitalistischen Klassenkampf und homosexuelle Revolution, dann ist diese Szene nicht in Rosa eingebunden, sondern in Lila eingebunden. Also dieses Lila ist teilweise noch in den 70er Jahren zu spüren gewesen als schwulenpolitische Signalfarbe.
Was für eine Bedeutung hat der schwule Film anders als die anderen?
Ja, der erste Schwulenfilm überhaupt wird im Mai nächsten Jahres genau 100 Jahre alt. Das heißt, am 28. Mai 1919 wurde dieser Film uraufgeführt in Berlin. Und er stellt etwas vollkommen Fantastisches dar. Also was es bis dahin nicht gegeben hatte, weil es auch eine Filmzensur gab, dann gab es die Weimarer Republik, man wollte sich öffnen und dann gab es wirklich ein Jahr lang keine Filmzensur. Und in diesem Jahr erschien er. Und der Film hat weniger mit Geschichte als vielleicht mit Archäologie zu tun, weil er galt über Jahrzehnte auch vermisst. Erst in den 70er Jahren wurde er wiederentdeckt in einem ukrainischen Archiv. Dann wurde er restauriert, sehr, sehr vorbildlich vom Filmmuseum in München. Mittlerweile liegt er auch als DVD vor. Also heute kann man ihn sich fast ganz angucken. Das heißt, er ist zu drei Vierteln oder zu 80% gerettet. Er enthält mittlerweile auch die ergänzten Zwischentitel. Die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das heißt, ein Schwuler wird wegen Homosexualität erpresst. Er zeigt den Erpresser zwar an und der Erpresser geht zwar auch ins Gefängnis, aber die Karriere von einem Schwulen ist zerstört und er begeht Selbstmord. Das Besondere an dem Film ist auch zum Beispiel, dass Magnus Hirschfeld, also der bedeutendste Repräsentant der schwulen Bewegung der wilhelminischen Zeit, selber auftritt. Er spielt sich selbst als Sexualwissenschaftler, der eine Rede hält, die dann quasi untertitelt ist, weil natürlich ist es ein Stummfilm. Aber also dieser Film als schwulenpolitische Kampfansage blieb ein halbes Jahrhundert ohne irgendwelche Konkurrenz. Also erst als Rosa von Braunheim nicht der Homosexuelle dreht, hat man etwas Vergleichbares. So, und das hat es vorher nicht gegeben und 50 Jahre später danach auch nicht gegeben.
Wie waren die Reaktionen auf Anders als die anderen?
Der Film führte zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Also er wurde auch unter anderem hier in Düsseldorf gezeigt und natürlich in Berlin. Und also einige fanden ihn natürlich großartig, haben lange auf einen solchen Film gewartet und andere haben einfach nur gesagt, also schrecklicher Päderasten- und Spinatfilm und man sollte keine Werbung für solche Popografie machen, womit man natürlich eine Nähe zu Pornografie ausdrücken wollte, die dieser Film aber natürlich überhaupt nicht verkörpert, weil der Film ist natürlich sehr, sehr sauber gedreht. Also das heißt, er ist sehr, sehr vorsichtig in seiner Inszenierung. Der Beginn der schwulen Bewegung ging von Berlin aus. Magnus Hirschfeld gründete 1897 das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Und es ist nach wie vor spannend, dass das weltweit einmalig war. Und natürlich taucht auch zum Beispiel in Köln beim Zentrum Schwule Geschichte öfters die Frage auf, warum denn ausgerechnet Berlin oder warum ausgerechnet Deutschland? Und vermutlich hängt es hier, wie oft einfach an einzelnen Privatpersonen, die einfach sagen, hier muss was passieren. Und Magnus Hirschfeld hat zwei Gründe genannt, warum er das WHK gegründet hat. Der eine Grund lag daran, dass Oscar Wilde 1895 verurteilt worden ist. Das heißt, ohne Oscar Wilde hätte es wahrscheinlich keine Schwulenbewegung in Berlin gegeben oder auf jeden Fall anders oder später. Und der zweite Grund war, dass sich ein Soldat das Leben genommen hat. Und da war dann der Punkt für Magnus Hirschfeld erreicht, der gesagt hat, da müssen wir jetzt was tun, da müssen wir jetzt irgendwie eine Bewegung ins Leben rufen und hat dann das WHK gegründet. Sehr, sehr oft taucht die Frage auf, ob es nicht vorher irgendetwas gab. Also vor Magnus Hirschfeld hatte es schon Karl Heinrich Ulrichs gegeben, der zwischen 1864 und 1879 12 Schriften über mannmännliche Liebe herausgegeben hat. Und sowohl Ulrichs als auch diese Schriften sind wirklich etwas ganz Besonderes. Ulrichs war die erste Person des öffentlichen Lebens, der offen schwul auftrat. Er hat in diesen Schriften die Homo-Ehe gefordert. Also etwas, was man erst wirklich 150 Jahre später realisiert hat. Hat dann natürlich auch die Frage gestellt, ob, wenn Schwule heiraten dürfen, sie sich denn auch scheiden lassen sollen. Und dabei stand er dann auf dem protestantischen Standpunkt, dass man sich auch scheiden lassen dürfte. Der Paragraph 175, den gab es ja schon seit der Einführung im Reichsstrafgesetzbuch 1871-72. Und ich kann nachvollziehen, dass der Paragraph 175 eine unglaubliche Symbolwirkung hat. Dass man mehr als 120 Jahre lang gekämpft hat, um ihn ersatzlos zu streichen. Dass einfach 175er, dass sich das überhaupt als Schimpfwort etablieren konnte. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, dass Schwule auch schon vor 1871 strafrechtlich verfolgt worden sind. Also das heißt, die Constitutio Criminalis Carolina von 1532 als erstes Strafrecht. Auch danach wurden Homosexuelle bestraft und das sogar mit dem Tod. Also das heißt, es gab vorher Gesetze, aber natürlich von der Symbolkraft ist der 175 steht da alleine da.
Wer kämpfte in der wilhelminischen Zeit gegen den Paragraphen 175?
In der wilhelminischen Zeit haben nicht nur Schwule gegen den Paragraphen 175 gekämpft, wünschten sich eine Legalisierung, sondern sie hatten teilweise Mitstreiter. Sie hatten jetzt keine parlamentarische Mehrheit, sie hatten keine gesellschaftliche Mehrheit in dem Wunsch, Homosexualität zu legalisieren. Aber trotzdem lohnt es sich vielleicht, ein bisschen sich das parteipolitische Spektrum jener Jahre anzuschauen. Das heißt, in der wilhelminischen Zeit gab es auf der einen Seite Sozialdemokraten, die größtenteils für die Abschaffung des Paragraphen 175 waren, sich teilweise aber auch reserviert verhalten haben, je nachdem, was für ein Skandal gerade angesagt war. Dann gab es den Nationalliberalismus, die zwar auch das Thema Homosexualität nicht zu einem Tabu erklärt hatten, in der Regel jedoch für eine Beibehaltung der strafrechtlichen Bestimmung waren. Und manchmal haben sie auch gesagt, der Homosexuelle sollte ins Krankenhaus gesteckt werden und nicht in den Knast. Und das war für die damaligen Verhältnisse schon eine recht offene Meinung, eine liberale Haltung, weil wenn man jemanden ins Krankenhaus steckt, dann sagt man, dass er für seine Homosexualität nicht verantwortlich ist und dass er nicht bestraft gehört. Und zum parteipolitischen Spektrum gehört auch noch das Zentrum. Das war im Prinzip die Partei der katholischen Kirche. Die haben Homosexualität meistens tabuisiert. Und wenn sie mal darauf zu sprechen kamen, haben sie sich also stets ablehnend verhalten. Und sie wollten natürlich immer an der strafrechtlichen Verfolgung nicht schütteln.
Wie kann man das Verhalten der Polizei interpretieren, die ja teilweise gar nicht so sehr gegen die Schwulen vorging?
Viele wundern sich ja, dass die Polizei schon in der wilhelminischen Zeit nicht sehr aggressiv gegen Homosexuelle vorging. Man sollte da jetzt also nicht ein hohes Maß an Liberalität vermuten, sondern etwas, was wahrscheinlicher ist, dass die Polizei selbst ein Interesse hatte, dass es zum Beispiel schwule Kneipen gab. Weil in dem Moment, wo es schwule Kneipen gibt, sind auch Schwule sehr, sehr gut zu kontrollieren. Sind besser zu observieren. Wenn Schwule unter sich bleiben, so die Denke von früher, hatten sie auch das Gefühl, dass sie Kinder und Jugendliche nicht verführen. Das sind Überlegungen, die sowohl in den 50er Jahren als auch schon in der wilhelminischen Zeit und Weimarer Republik ausschlaggebend dafür waren. Und insbesondere über die wilhelminische Zeit ist das eigentlich sehr, sehr gut auch erforscht. Also auch dieser Drahtseilakt in der Kooperation zwischen der Polizei und Schwulen. Es gab auch schon in der wilhelminischen Zeit eine enge Kooperation zwischen der Polizei und Schwulenverbänden. Und diese Kooperation war durchaus auch ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite wollte die Polizei natürlich nicht, dass Schwule erpresst werden, wollte gegen Erpresser vorgehen. Aber gleichzeitig musste sie natürlich auf den Paragraphen 175 achten und Schwule selbst zur Strafanzeige bringen. Es gab Abteilungen in Berlin zur Bekämpfung unsittlicher Bilder und Schriften, die auch gegen Schwule Inserate gegen schwule unsittliche Bilder vorgingen. Grundsätzlich kann man aber natürlich sagen, dass so, wie sich schwules Leben in Berlin darstellte, mit den Cruisingplätzen, mit Prostitution, mit dem Toilettensex, mit den Kneipen und Cafés, wo es ja auch um Konzessionen etc. ging, dass allgemein berichtet wird von einer recht toleranten Polizei. Und diese tolerante Polizei kam dadurch zustande, weil sie natürlich die Kontrolle und Überwachung der Schwulen ermöglichte, wenn sie eigene Kneipen, eigene Cafés hatten, wenn sie zum Beispiel auch dadurch sicher waren, dass sie sich jetzt nicht an Kinder und Jugendliche vergehen, so das frühere Klischee. Was die Kooperationen angeht, weiß man zum Beispiel, dass Magnus Hirschfeld als bedeutendster Vertreter der Schwulenbewegung in der wilhelminischen Zeit auch gut konnte mit dem zuständigen Kriminalkommissar Leopold von Merscheid-Hüllesem, den er auch zum Beispiel in Schwulenkneipen mitgenommen hat. Also wo die Schwulen auch relativ schnell gemerkt haben, dass sie bei diesen Polizisten auf Verständnis und Einsicht hoffen konnten. Später kamen andere Kriminalkommissare dazu, Hans von Treskow, Heinrich Kopp, wo aber im Prinzip eine gute Kooperation angestoßen worden ist, die im Prinzip erst durch die Nationalsozialisten 1933 massiv beendet wurde.
Was hat es mit dem sogenannten Krupp-Skandal auf sich?
Ja, viele kennen ja diesen Krupp-Skandal von 1902, wo die SPD-Zeitschrift Vorwärts am 15. November geschrieben hat, Krupp auf Capri, und Krupp interessiert sich nicht nur für Meeresbiologie. Das löste wirklich einen weitreichenden Skandal aus. Das war auch der erste Skandal, der breit diskutiert worden ist. Am 22. November war Krupp tot und dann die einen haben gesagt, sozialdemokratische Hetzpropaganda, und die anderen haben gesagt, ja, aber vielleicht war ja Krupp schwul und vielleicht muss man ja mal wirklich an der Legalisierung arbeiten. Also das war so ein Skandal, der die Gesellschaft geöffnet hat. Und es war im Prinzip ein ähnlicher Skandal, der aber wiederum die Gesellschaft verschlossen hat. Also 1907 gab es den großen Skandal, der sogenannten Eulenburg-Prozesse, wo man dem engsten Freundeskreis vom Kaiser Wilhelm II. Unterstellt hat, homosexuell zu sein. So, und innerhalb dieser Zeit von 1902 bis 1907 gab es eine Offenheit, die weder vorher noch nachher in der wilhelminischen Zeit erreicht worden ist. Also das heißt, man hat da wirklich mehrere Vorträge über Homosexualität, die in Köln stattgefunden haben, und auch eine Auseinandersetzung in den Zeitungen, die für diese Zeit wirklich einzigartig sind. Und das war auch eine Freiheit, die man auch in der Weimarer Republik nicht wiedererlangt hat.